ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Lage im Iran eskaliert offenbar weiter. Laut Aktivisten sollen bei den seit zwei Wochen andauernden Massenkundgebungen fast 500 Demonstrierende getötet worden sein. Es habe mehr als 10.000 Festnahmen gegeben. Präsident Pezeshkian warnte davor, die Proteste fortzusetzen. Die Behörden blockierten das Internet den dritten Tag in Folge. Den Menschen im Iran ist es kaum möglich, Kontakt zu Angehörigen und Freunden im Ausland aufzunehmen.
Das iranische Konsulat in Istanbul. Aktivisten haben hier zu einer Demo gegen das iranische Regime aufgerufen. Doch der Protest wird von den türkischen Behörden nicht genehmigt. Vor einem Café um die Ecke treffen wir einige Teilnehmer, unter ihnen viele Iraner, die seit Jahren aus politischen Gründen im Exil leben. Momentan erleben sie Stunden zwischen Hoffen und Bangen. Ich habe seit mehr als 72 Stunden nichts mehr von meiner Familie im Iran gehört. Sie töten dort gerade Menschen und sie halten ein ganzes Volk, 90 Millionen Menschen, in Gefangenschaft. Seit Donnerstagabend ist die iranische Bevölkerung fast vollständig vom Rest der Welt abgeschnitten. Nur wenige Bilder schaffen es aus dem Land. Zwei Kontakte bestätigen der ARD die Echtheit dieser Aufnahmen aus Teheran. Irans Präsident Pezeshkian warnt heute im Staatsfernsehen vor weiteren Protesten. Unruhestifter würden die Gesellschaft anzünden. Ebenfalls im staatlichen Fernsehen zeigt ein Bericht heute Dutzende Leichensäcke, nebeneinander aufgereiht. Es handele sich um von Randalierern getötete Bürger.
Iranische Staatsmedien und Offizielle versuchen die Proteste immer wieder zu diffamieren, indem sie von Randalierern oder Unruhestiftern sprechen. Die Aufnahmen der Leichen, die man hier sieht, sollen aber laut Menschenrechtsorganisationen und Augenzeugen getötete Demonstranten zeigen.
Von fast 500 getöteten Demonstranten berichtet heute eine Nichtregierungsorganisation, die Dunkelziffer womöglich noch höher. US-Präsident Trump hatte dem Iran bereits mehrmals mit einem Eingreifen gedroht, sollte die Gewalt weiter eskalieren.
Kerstin Klein in Washington, wie könnte so ein Eingreifen der USA im Iran denn aussehen?
Es werden offenbar mehrere Optionen geprüft und am Dienstag, da soll es auch nochmal ein hochrangiges Briefing geben für den US-Präsidenten. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Regierungskreise. Eine mögliche Option wären dabei offenbar weitere Militärschläge, aber auch so etwas wie eine Cyberattacke wird offenbar geprüft oder mithilfe des US-Satellitensystems Starlink das Internet wiederherzustellen. Und soweit man hier hört, ist tatsächlich auch noch keine Entscheidung gefallen, ob und wie die USA tatsächlich eingreifen.
Dann wie realistisch ist dieses Eingreifen überhaupt?
Ja, das eine ist, Donald Trump hat ja, wir haben es gehört, mit sehr deutlichen Worten dem Iran immer wieder gedroht. Und möglicherweise steht er an einem bestimmten Punkt unter einem gewissen Zugzwang, diesen starken Worten auch Taten folgen zu lassen. Auf der anderen Seite wird zum Beispiel der Militärschlag gegen Venezuela vor kurzem gerade deshalb von der US-Regierung auch als so großer Erfolg gefeiert, weil dabei keine amerikanischen Soldatinnen und Soldaten zu Schaden gekommen sind. Und in der Region um den Iran sind ja viele US-Truppen stationiert und der Iran hat ja auch schon gedroht. Also das ist, glaube ich, etwas, was hier gerade hinter den Kulissen gegeneinander abgewogen wird. Einerseits das Bedürfnis des US-Präsidenten, Stärke zu zeigen und andererseits aber keine US-Bürger zu gefährden.
Danke, Kerstin Klein in Washington. Und nun nach Deutschland. Wintersturm Elli ist gerade erst abgezogen. Jetzt droht das nächste Wetterextrem. Es wird vor Eisregen gewarnt, der in der kommenden Nacht von Westen her einsetzt. In mehreren Bundesländern findet morgen kein regulärer Schulunterricht statt. Die Deutsche Bahn rechnet nur mit kleineren Einschränkungen, nicht zu vergleichen mit den schneebedingten Ausfällen der vergangenen Tage. Alle Hauptstrecken sind nach Unternehmensangaben inzwischen freigeräumt. Aber der Zugverkehr normalisiert sich nur langsam.
Überfüllte Bahnsteige, gestrichene Züge. Weiterhin erschwerte Reisebedingungen in Norddeutschland.
Letztendlich sind wir froh, wenn wir nach Hause kommen, ja? Und wenn es sein muss, im Stehen im Zug.
Ich habe es gestern schon versucht, da hat es schon nicht geklappt. Jetzt schauen wir mal.
Vielleicht kann die neue Bahnchefin mal sich die Verantwortlichen zum Gespräch bitten und sagen, was ist da los, warum klappt das hier nicht?
Am Mittag geht die Bahnchefin vor die Presse.
Es ist immer schwer zu prognostizieren, in welcher Intensität wir auch an welchen Streckenabschnitten, in welchen Bahnhöfen dann tatsächlich vom Wetter betroffen sind. Und das sind natürlich Situationen, die man dann in der Wetterlage dann Stunde für Stunde neu zu bewerten hat.
Das Bahnchaos sei Chaos mit Ansage, kritisiert dagegen der Fahrgastverband ProBahn.
Die Infrastruktur bei der Bahn ist über Jahre hinweg auf Verschleiß gefahren worden. Das müssen wir dringend ändern, da müssen wir mehr Geld reinstecken, da müssen wir auch mehr an Arbeit reinstecken. Und das passiert eben in der Schweiz, das passiert in Österreich, das machen die besser.
Auf den Straßen heute vereinzelte Glätteunfälle. Im bayerischen Ansbach werden 3 Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Fahrzeug war auf spiegelglatter Straße ins Schleudern geraten. Vor noch mehr Glätte und gefrierendem Regen ab Mitternacht warnt der Deutsche Wetterdienst. Betroffen der Süden, Westen und Teile des Nordens. Deswegen sollen Schulen in Teilen Hessens, Bremen, Niedersachsen, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen keinen Präsenzunterricht abhalten.
Entweder sie können es digital machen, dass sie Videokonferenzen anbieten oder dass sie auf den Schullernplattformen unterschiedliche Aufgabenpakete zur Verfügung stellen. Also es gibt unterschiedliche Formen, aber unsere Schulen kennen sich da aus. Es ist kein schulfrei, die Schülerinnen und Schüler müssen schon arbeiten.
Heute dagegen nicht. Der Winter zeigt auch seine schöne Seite, wie hier auf dem Wurmberg in Braunlage im Harz.
Das Winterwetter sorgt nicht nur für Unfälle durch Eis und Schnee. Die Menschen bekommen auch mehr Atemwegserkrankungen. Wegen der Influenza-Welle sind in einigen Krankenhäusern die Isolierstationen voll. Zusätzlich grassieren auch noch das Corona- und das Norovirus. Nicht nur ältere Menschen, auch jüngere Patienten sind von der Grippe betroffen. Stark ausgelastet ist etwa das Klinikum Reutlingen in Baden-Württemberg.
Ein Notfall. Eine junge Frau, gerade vom Notarzt eingeliefert. Chefarzt Steffen Kühner kümmert sich sofort.
Mal tief ein- und ausatmen.
Die Symptome, hohes Fieber, Atembeschwerden, der Verdacht, Influenza, die Grippe. Patienten wie diese sieht Chefarzt Steffen Kühner im Reutlinger Klinikum täglich und das seit Wochen.
Die Situation ist angespannt, da wir 60 Patienten aktuell mit isolationspflichtigen Erkrankungen im Krankenhaus haben. Das ist nicht einfach zu stemmen.
Über die Hälfte dieser Patienten seien mit dem Influenza-Virus infiziert. Seit Beginn der Influenza-Welle sind insgesamt mehr als 60.000 Infektionen gemeldet worden, fast 14.000 allein in der ersten Kalenderwoche dieses Jahres.
Initial waren Kinder und Jugendliche besonders betroffen. Inzwischen hat sich das aber auch in die anderen Altersgruppen weiter ausgebreitet, sodass wir jetzt sagen können, dass alle Altersgruppen betroffen sind.
In Reutlingen mussten bereits geplante Operationen verschoben werden. Die Betten werden gebraucht, um Influenza-Patienten zu isolieren. Viele von ihnen litten unter einem schweren Verlauf, der sich in vielen Fällen vermeiden ließe.
Impfen. Ich kann nur raten, impfen. Impfung hilft zu 100% vor schweren Verläufen. Die Impfung hilft vor Ansteckung und hat quasi keine Nebenwirkungen.
Eine Influenza-Welle dauere im Schnitt 2 bis 3 Monate. Eine Impfung sei deshalb nach Ansicht der Ärzte besonders für Risikogruppen und ältere Menschen auch jetzt noch empfehlenswert.
In Myanmar hat die zweite Runde der umstrittenen Parlamentswahl stattgefunden. Abgehalten wird sie von der Militärjunta. Die Opposition ist weitgehend ausgeschlossen. Menschenrechtsorganisationen betrachten die Wahl deshalb als Farce. In Myanmar herrscht die Junta seit dem Putsch von 2021 und geht mit Gewalt gegen ihre Gegner vor. Das Land befindet sich in einer schweren Krise. Zehntausende Menschen sind getötet, verhaftet und vertrieben worden. Es gibt zahlreiche bewaffnete Konflikte zwischen der Junta und verschiedenen Widerstandsgruppen.
Von den Kämpfen im eigenen Land bekommen die Menschen in Yangon wenig mit. Die größte Stadt Myanmars ist fest in der Hand des Militärregimes. Nur, dass alles immer teurer wird, das spüren sie hier. Die Lebensmittelpreise haben sich vervielfacht in den vergangenen Jahren. Aber über Politik möchte keiner sprechen, auch nicht über die Wahlen, denn Kritik am Regime wird hart bestraft. Ich denke, alles wird okay sein. Vielleicht ändern sich die Dinge. Ich gehe zur Wahl, weil es meine Pflicht ist. Junta-Chef Min Aung Hlaing betont, es seien freie und faire Wahlen. Kritiker nennen es eine Scheinwahl. Denn dass der politische Arm des Militärs, die USDP, gewinnen wird, stehe schon fest. Pro-demokratische Parteien wie die der inhaftierten Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wurden ausgeschlossen. Die 80-Jährige selbst sitzt seit 5 Jahren im Gefängnis. Es gibt keine Informationen über sie. Sie wird weiter im Land verehrt. Im vergangenen Jahr verschlimmerte ein schweres Erdbeben die Situation mitten im Bürgerkrieg. Die Armut der Menschen wächst.
Es sind 18 Millionen Menschen, ein Drittel der Bevölkerung hier in Myanmar, wirklich von humanitärer Not betroffen. Und die haben solche Entscheidungen, essen wir heute oder nicht, jeden Tag.
Gewählt wird nur in ungefähr der Hälfte des Landes, in den Regionen, in denen das Militär die Kontrolle hat. Mit einer dritten Phase sollen Ende Januar die Wahlen abgeschlossen werden.
Die Wahl gibt den Menschen in Myanmar nicht wirklich eine Stimme. Das Militär will seine Macht legitimieren lassen. Von Frieden und Demokratie ist das Land auch nach den Wahlen weit entfernt.
Fast sein ganzes Leben stand der Rhythmusgitarrist Bob Weir auf der Bühne. Nun ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. Weir war Mitbegründer, Sänger und Gitarrist der legendären Rockband The Grateful Dead, die vor allem in den 1960er und 70er Jahren große Erfolge feierte. Die Band gilt als eine der wichtigsten Gruppen des Psychedelic Rocks und spielte tausende Konzerte. Zum Sport und der Fußball-Bundesliga. Dort ist Bayern München mit einem Kantersieg gegen Wolfsburg ins neue Jahr gestartet. Die Partie endete 8:1. Auch Mönchengladbach hat einen deutlichen Heimsieg erzielt. Die Mannschaft setzte sich 4:0 gegen Augsburg durch.
Borussia Mönchengladbach in Weiß mit der frühen Führung nach 8 Spielminuten. Nach der Vorarbeit von Netz probiert es Kelly erst mit rechts, dann mit links das 1:0 für die Gastgeber. In der 20. Spielminute zeigt Schiedsrichter Harm Osmers auf den Elfmeterpunkt nach einem Handspiel von Pedersen im Strafraum. Kevin Dix, der Spezialist, sein 3. Elfmeter in dieser Saison, er trifft zum 3. Mal. 2 Tore Vorsprung Gladbach und der wird noch vor der Pause ausgebaut. Tabakovic im Anschluss an eine Ecke, Torhüter Damen unsicher, wird aber auch getroffen von Tabakovic mit dem Arm an den Kopf, Treffer aber wird gegeben. Augsburgs Trainer Manuel Baum 0:3 zur Pause, die Gäste mittendrin im Abstiegskampf. Und sie müssen noch ein Tor hinnehmen, nach gut einer Stunde erneut Tabakovic, sein 9. Saisontreffer zum 4:0 Endstand. Borussia Mönchengladbach und Trainer Eugen Polanski feiern den 2. Heimsieg in dieser Saison.
Und wir schauen auf die Tabelle nach dem 16. Spieltag. Die Bayern an der Spitze, jetzt mit 11 Punkten Vorsprung auf Dortmund. Leipzig ist 3. Mönchengladbach verbessert sich auf Platz 10. Augsburg hat nur noch 2 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Dort unverändert St. Pauli, Heidenheim und Mainz.
Riesenjubel bei Viererbob-Pilot Adam Amur. Erster Weltcup-Sieg im großen Schlitten und dazu auch noch neuer Europameister. In der Natureisbahn von St. Moritz geht Amur als 2. in den entscheidenden Lauf. Hier gelingt dem 24-jährigen Hessen eine furiose Fahrt, die mit Bestzeit belohnt wird. Amur verweist seinen Teamkollegen Johannes Lochner auf den 2. Platz. Bronze holt der Schweizer Michael Vogt. Francesco Friedrich hat beim Start des 1. Laufes Probleme mit dem Bügel, der nicht einklappt, und wird 6.
Katharina Schmid kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Die 29-jährige Skispringerin aus Oberstdorf landet beim Weltcup in Ljubno in Slowenien auf Platz 3. Es ist ihr 2. Podestplatz in diesem Winter. Stark ist auch der Auftritt von Juliane Seifert. Bei anspruchsvollen Windbedingungen wird die 35-jährige Thüringerin am Ende 8. Der Sieg in Ljubno geht an die Slowenin Nika Preutz. Lisa Eder aus Österreich wird 2. Katharina Schmid jubelt über Rang 3.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 12. Januar.
Das Tief westlich von Schottland lenkt mildere Luft zu uns. Anfängliche Schneefälle gehen in Regen über und sorgen auf den gefrorenen Böden für Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst hat entsprechende Unwetterwarnungen herausgegeben. Schnee und gefrierender Regen breiten sich heute Nacht auf die Westhälfte aus. Hier muss im morgendlichen Berufsverkehr mit Glätte gerechnet werden, weiter ostwärts am Nachmittag. In der Westhälfte entspannt sich dann die Lage. Heute Nacht im Westen 0 bis minus 4, in der Osthälfte bis zu minus 19 Grad. Morgen Höchstwerte von minus 5 Grad in Ostsachsen bis plus 10 im Breisgau. Am Dienstag viele Wolken und gebietsweise Regen, der im Nordosten noch zu Glätte führen kann. Mittwoch und Donnerstag oft trüb und vor allem Richtung Nordwesten häufiger nass.
In den Tagesthemen um 23.20 Uhr spricht Jesse Wellmer mit dem Publizisten Daniel Gerlach über die Lage im Iran. Und wir schauen auf das Torfestival im Spiel FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.